Grüß Gott und herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind bei unserer Katechismus-Sendung. Immer am Dienstag blättern wir ja in dem Kapitel über die Feier des christlichen Mysteriums. Bei uns zu Gast ist Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Grüß Gott, Herr Dekan.
Grüß Sie Gott.
Wir befinden uns gerade mitten in der Betrachtung der Buße. Wo befinden wir uns denn da gerade, Herr Dekan?
Ja, wir sind jetzt beim 8. Abschnitt der Spende des Bußsakramentes. Das ist 1461 im Katechismus.
Und in welchem Zusammenhang stehen wir da jetzt? Was wurde bisher gesagt?
Ja, es ging jetzt zunächst um das Bekenntnis der Sünden, um die Akte des Beichtenden, dass vor allen Dingen die Reue natürlich sehr wichtig ist beim Sakrament der Buße, bei der heiligen Beichte, ebenso die Gewissenserforschung und dann auch der Wille, es besser zu machen.
Und heute kommen wir dann auf den Spender des Bußsakramentes und dabei treffen wir sicher auch auf solche Fragen wie, kann man nicht einfach nur Gott seine Sünden sagen und dann vor ihm Buße tun? Wozu braucht es denn dann auch den Priester? Aber dazu mehr jetzt in den kommenden Abschnitten. Wir befinden uns auf der Seite 398, der Abschnitt 1461, wie Dekan Gschwind das auch schon gesagt hat. Liebe Zuhörer, wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, dann lade ich Sie nun ein, mitzulesen. Weil Christus den Dienst der Versöhnung seinen Aposteln anvertraut hat, üben ihre Nachfolger, die Bischöfe und deren Mitarbeiter, die Priester, diesen Dienst weiter aus. Die Bischöfe und die Priester haben Kraft des Sakramentes der Weihe die Vollmacht erhalten, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes alle Sünden zu vergeben.
Jedes Jahr erleben wir ja, wie der Heilige Vater in der Karwoche in den Beichtstuhl gehen, um das Sakrament der Buße zu spenden, um Menschen die Vergebung zuzusagen, die Lossprechung der Sünden zu geben. Also Papst, Bischöfe und natürlich dann die Priester. Die Priester als die Mitarbeiter der Bischöfe, alle, die im Sakrament der Priesterweihe auch die Vollmacht erhalten haben. Es war früher bei der Priesterweihe ja ein eigener Akt, wo man sozusagen die Bevollmächtigung erhalten hat, nun die Sünden zu vergeben. Das Messgewand war zunächst zusammengeheftet und dann in dem Augenblick, wo der Bischof diese Vollmacht übergeben hat, da wurde dann das Messgewand entfaltet, sozusagen die ganze priesterliche Vollmacht übergeben. Wenn wir daran denken, es hat ja immer auch Priester gegeben, denen diese Beichtvollmacht zunächst nicht erteilt wurde. Denken Sie an den Pfarrer von Ars. Der Pfarrer von Ars, Johannes Maria Vianney, hat ja ein so schlechtes Examen gemacht, dass seine Professoren meinten, ja, den kann man doch gar nicht den Beichtstuhl lassen. Und im ersten Jahr seines Priestertums durfte Johannes Maria Vianney nicht in den Beichtstuhl. Und er ist ja später dann der Beichtvater schlechthin geworden, der Beichtvater ganz Frankreichs, könnte man sagen, der so vielen Menschen dann geholfen hat, sie aufgerichtet hat, der ein Märtyrer des Beichtstuhls förmlich geworden ist. Er ist ja praktisch vom frühen Morgen bis zum späten Abend oft im Beichtstuhl gesessen, um Menschen die Vergebung zuzusprechen. Er war ja auch einer, der die Herzenskenntnis hatte, der also Menschen sozusagen ihre Sünden zusagen konnten. Wenn einer hier nicht offen war, dem konnte er das schon sehr deutlich auch sagen. Also das ist die Vollmacht, die den Bischöfen und Priestern gegeben ist, aufgrund des Weihesakramentes.
Jetzt steht hier gleich im ersten Abschnitt, weil Christus den Dienst der Versöhnung seinen Aposteln anvertraut hat. Da fragt man jetzt natürlich, wo hat er ihnen den anvertraut? Und da steht auch in der Fußnote Johannes 20, 23, Dort steht, ja, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.
Genau.
Und als zweite Bibelstelle noch 2. Korinther 5, Vers 18. Und das ist die Stelle, aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Das sind nun zwei Bibelstellen, die auf diesen Auftrag Christi an seine Priesterschaft hindeuten. Sind diese zwei Bibelstellen nicht ein bisschen dünn für so einen Auftrag?
Nein, ganz und gar nicht. Es war ja das Erste, was der Herr nach seiner Auferstehung den Aposteln sozusagen anvertraut hat. Das ist das Geschenk des auferstandenen Herrn am Abend des Ostertages, wo er sagt, empfanget den Heiligen Geist, wenn ihr die Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen, wenn ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also das ist ja also wirklich eine Vollmacht, die er damals den Aposteln gegeben hat und die sie dann weitergegeben haben.
Und wie ist das denn jetzt? Die Frage habe ich gleich am Anfang schon einmal in den Raum gestellt. Wie ist das jetzt, wenn ich sage, ja, ich sehe, ich bin ein Sünder und ich muss büßen, aber diesem Priester, dem traue ich nicht so ganz. Ich gehe lieber direkt zu Gott. Was ist denn davon zu halten?
Ja, der Priester, zum einen hat der Herr das ja an das Priestertum gebunden. Zum anderen ist ja so, dass es nicht nur um eine Versöhnung mit Gott geht, sondern immer auch um eine Versöhnung mit dem anderen, mit dem Mitmenschen, mit der Kirche. Einer, der sündigt, verletzt immer auch den anderen, auch die Kirche. Da ist ein Defizit dann da. Und das wird ausgeglichen dann, wenn er seine Sünden bekennt.
Das heißt, eigentlich kann jemand, der nicht zur Beichte geht, überhaupt nicht seine Sünden loswerden, oder wie verstehe ich das?
Ja, also ich meine, es kommt immer wieder darauf an, die schweren Sünden natürlich nicht.
Ja, aber zum Beispiel unsere evangelischen Mitbrüder, die jetzt überhaupt nicht ja die Beichte kennen, wie wir das tun, oder in den ganzen Freikirchen, sind die Menschen denn alle noch mit ihren Sünden beladen und nicht davon befreit, auch die schweren?
Das müssen wir dann dem lieben Gott überlassen, wie er das handhabt. Aber ich meine, der sicherere Weg ist natürlich der Weg, den die Kirche hier zeigt.
Hat die katholische Kirche denn dann keine Richtschnur, nach der man da vorgehen kann, dass man sagt, ja, die Erlösung kommt von Christus und man kann sie auch ohne den Priester erlangen, aber es ist natürlich ein einfacherer Weg über den Priester.
Es ist der sicherere Weg. Weil der Herr das ja so anvertraut hat. Und es gibt ja in der evangelischen Kirche zum Beispiel sehr stark das Bemühen, das Bußsakrament wieder zurückzugewinnen, das sie im 18. Jahrhundert weitgehend verloren haben. Es war ja nicht so, dass die Beichte in der evangelischen Kirche von Anfang an nicht mehr vorhanden gewesen wäre. Martin Luther hat bis an sein Lebensende regelmäßig gebeichtet bei Bugenhagen. Und es war erst im Zeitalter der Aufklärung, wo das Bußsakrament langsam aber sicher verschwunden ist. Und es hat viele Bestrebungen, und bis heute gibt es diese Bestrebungen, das Bußsakrament wieder zu erneuern. Ich denke nur an den Pastor Wilhelm Löhe, der sehr nachdrücklich dafür eingetreten ist, dass man das Bußsakrament wieder schätzt. Und die Pfarreien, also die Pfarrei, wo er war, das war der Dettelsau, heute bekannt unter Neuen Dettelsau, aber auch Pfarrer, die mit ihm verbunden waren. Ich denke an einen Pfarrer in Baltingen im Ries, der also die Beichte in seiner Pfarrerei, in der evangelischen Pfarrei eingeführt hat und wo ein religiöser Aufbruch dann auch geschehen ist.
Man kann die Beichte also auf jeden Fall als die Art der Sündenvergebung und der Buße sehen, die von Jesus eigentlich vorgesehen war.
Ja, das ist ja ein Geschenk des auferstandenen Herrn. Und das können wir gar nicht hoch genug schätzen.
Dann wollen wir uns noch weiter betrachten, wie denn genau die Spendung aussieht, wer der Spender des Buchsakraments ist und was für Auswirkungen es hat. Der Abschnitt 1462 im Katechismus der katholischen Kirche. Die Vergebung der Sünden versöhnt mit Gott, aber auch mit der Kirche. Der Bischof, das sichtbare Haupt der Teilkirche, gilt somit von alters her zu Recht als der, dem die Vollmacht und der Dienst der Versöhnung in erster Linie zukommt. Er regelt die Bußdisziplin. Seine Mitarbeiter, die Priester, üben diesen Dienst insofern aus, als sie den Auftrag dazu von ihrem Bischof oder von einem Ordensoberen oder vom Papst, dem Kirchenrecht entsprechend, erhalten haben.
das haben wir ja schon gesagt, also dass der Priester diese Vollmacht übertragen bekommt vom Bischof, und es kann sein, dass zum Beispiel diese Vollmacht zunächst eingeschränkt ist aufgrund von bestimmten Voraussetzungen, die vielleicht fehlen, weil einer sein Examen jetzt nicht gemacht hat oder so.
Und wir haben ja auch schon gesagt, dass eben eine Versöhnung nicht nur mit Gott eben stattfindet, sondern auch mit seiner Kirche hier auf Erden.
Ja.
Gehen wir nun weiter. Im nächsten Punkt, der wieder klein gedruckt ist, geht es um die Exkommunikation. Bestimmte besonders schwere Sünden werden mit der Exkommunikation, der strengsten Kirchenstrafe, belegt. Sie untersagt den Empfang der Sakramente und die Ausübung bestimmter kirchlicher Handlungen. Die Lossprechung von ihr kann infolgedessen gemäß dem Kirchenrecht nur durch den Papst, den Ortsbischof oder durch einen von ihnen dazu ermächtigten Priester erteilt werden. Im Fall von Todesgefahr kann allerdings jeder Priester, selbst wenn er die Beichtvollmacht nicht besitzt, von jeder Sünde und jeder Exkommunikation lossprechen.
Also zunächst muss man mal wissen, was Exkommunikation ist. Das haben wir im Zusammenhang mit dem Papstbesuch in Südamerika gehört. Alle, die sich für die Abtreibung ausgesprochen haben, seien exkommuniziert, weil sie nicht zur Heiligen Kommunion gehen dürfen. Der Papst hat also gesagt, man kann ja nicht zur Heiligen Kommunion gehen und für die Abtreibung eintreten, also für die Tötung von Menschen eintreten. Und das heißt, die Leute sind natürlich nicht alle exkommuniziert, sondern sie können nicht zur Heiligen Kommunion gehen, hat der Papst damit gesagt. Aber Exkommunikation heißt natürlich noch viel mehr. Exkommunikation heißt also, dass ich auch zum Beispiel kein Patenamt mehr ausüben kann. Dass ich, also da treten verschiedene Sanktionen dann in Kraft. Exkommunikation erfolgt ja eigentlich zum Beispiel durch den Kirchenaustritt. Durch den Kirchenaustritt, da sagt ja einer, ich will nicht mehr zur Gemeinschaft der Gläubigen gehören. Also er tut sich praktisch selber hinaus katapultieren. Jetzt, wenn einer dann wieder zurückkommen möchte, dann geht es über den Bischof. Also wenn einer zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt wieder zur Kirche gehören, dann sage ich, ja, das ist gut und recht. Da müsste man natürlich auch einige Voraussetzungen erfüllen, und dann muss ich, wenn ich das alles geklärt habe, wie weit die Bereitschaft da ist, dann muss ich dem Bischof einen Brief schreiben, beziehungsweise dem Generalvikar, ihm mitteilen, der möchte wieder in die Kirche aufgenommen werden, der möchte heimkehren, und dann erteilt mir der Generalvikar die Erlaubnis, dass ich den wieder aufnehmen darf. Also kann ich jetzt nicht selber von mir aus das regeln.
Wenn eine Exkommunikation von einem Menschen selber gemacht wird, wie Sie es gerade gesagt haben, er tritt aus der Kirche aus, dann ist es ja verständlich, warum sie stattfindet. Man will seinem freien Willen auch gerecht werden und ihm deshalb auch nicht verwehren, aus der Kirche auszutreten. Exkommunikation, das klingt aber immer so, wenn man dieses Wort hört, als ob die Kirche da etwas tut. Gibt es denn auch Fälle, in denen die Kirche jemanden exkommuniziert, und wie kann das überhaupt Sinn machen, ihn aus einem, ja, ich sag mal, aus einer Gemeinschaft auszuschließen, die ihm ja eigentlich zum Heil gereicht?
Ja, wenn er sich gegen gewisse Dinge der Kirche stellt. Also wenn einer etwas leugnet, wenn einer ein Heretiker wird, dann wird er schon aus der Kirche ausgeschlossen. Es ist schon der Gehorsam dann manchmal auch gefordert. Wenn Sie daran denken, vor Jahren war der Fall Heroldsbach. Sie erinnern sich, dass, wo gesagt wurde, das seien Erscheinungen gewesen. Und die Kirche hat dann gesagt, das sind keine Erscheinungen gewesen. Sie haben das untersucht und sind dann zu der Überzeugung gekommen, also das ist kein übernatürlicher Vorgang gewesen. Dann hat es also Leute gegeben, die haben das einfach nicht anerkennen wollen, haben dann da Wallfahrten organisiert und alles Mögliche. Und dann hat Erzbischof von Bamberg gegen einige der Hauptbetreiber die Exkommunikation verhängt, weil sie sich eben nicht an die Weisung der Kirche gehalten haben. Also da kann
Und was für einen Sinn hat dann eigentlich diese Exkommunikation? Man will den Menschen doch eigentlich nichts Böses, und gerade in dem Fall klingt es mir jetzt eher so, als ob die zu sehr versucht haben, jetzt Christus nahe zu sein und zu sehr versucht haben, einen richtigen Glauben zu leben.
Ja, aber man muss schon den Weisungen der Kirche folgen. Also man könnte auch nicht irgendwelche Heresien verzapfen. Das hat es ja durch die Jahrhunderte hindurch gegeben, dass die Kirche gesagt hat, bis hierher und nicht weiter. Also die Exkommunikation wird seit den frühesten Tagen der Kirche verhängt. Wenn Sie die frühen Konzilien anschauen, da ist immer mit Exkommunikation bedroht derjenige, der nicht dem folgt, was das Konzil beschließt.
Also sozusagen eine Ahndung für diejenigen, die gegen das Gebot auch des Gehorsams und gegen das Gebot der Demut eben verstoßen in der Kirche.
Die Kirche ist ja die Vertreterin der Wahrheit, und wenn einer sich da dagegen stellt, dann ist er eben nicht mehr in dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Und das sagt die Kirche dann sehr klar und sehr eindeutig, und das ist natürlich manchmal schon sehr schmerzlich. Denken Sie zum Beispiel an das Unfehlbarkeitsdogma im 19. Jahrhundert. Da hat es ja auch Exkommunikationen gegeben, wo also sich Geistliche gegen dieses Dogma gestellt haben, Professoren, die dann aus der Kirche ausgeschlossen worden sind. Der berühmteste war ja der berühmte Professor Dr. Döllinger, ein ganz hervorragender Mann, ein Prälat der Kirche, einer, der die Kirche verteidigt hat bis zum Äußersten. Und ist dann in den Strudel hineingeraten. Aufgrund seiner Erkenntnisse konnte man dieses Dogma nicht definieren und war nicht bereit, sich da zu unterwerfen.
Wir wollen uns nun wieder zum eigentlichen Thema begeben, nämlich zum Bußsakrament und wer es spendet und wie man es empfangen soll. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt uns dazu auf der Seite 399, Abschnitt 1464. Die Priester sollen die Gläubigen ermutigen, das Bußsakrament zu empfangen und ihre Bereitschaft zeigen, dieses Sakrament zu spenden, wann immer Christen in vernünftiger Weise darum bitten.
Also man gibt ja regelmäßig Beichtgelegenheit an, sodass jeder dieses Sakrament auch während der Woche oder am Sonntag vor dem Gottesdienst empfangen kann. Aber es muss ja auch angeboten werden. Es muss also auch, ein Priester muss auch bereit sein, in Beichtstuhl zu gehen. Und das können Sie ja den Gottesdienstanzeigen dann entnehmen, inwieweit es in den einzelnen Pfarreien geschieht. Es gibt ja auch ausgesprochene Beichtkirchen, wenn ich daran denke. Bei uns im Dekanat ist es zum Beispiel eine Stadtpfarrkirche, Maria Hilfe in Krumbach, wo viel Beichtgelegenheit angeboten wird, aber dann vor allen Dingen der Wallfahrtsort Maria Vesperbet oder dann ein anderer Wallfahrtsort Baumgärtle. Also wo immer die Möglichkeit besteht zu beichten, braucht man bloß die Glocke drücken und dann kommt ein Beichtvater.
Wenn der Priester das Bußsakrament spendet, versieht er den Dienst des guten Hirten, der nach dem verlorenen Schaf sucht, den des guten Samariters, der die Wunden verbindet, den des Vaters, der auf den verlorenen Sohn wartet und ihn bei dessen Rückkehr liebevoll aufnimmt, den des gerechten Richters, der ohne Ansehen der Person ein zugleich gerechtes und barmherziges Urteil fällt. Kurz, der Priester ist Zeichen und Werkzeug der barmherzigen Liebe Gottes zum Sünder.
Also hier werden eine Fülle von Beispielen genannt, was der Priester, was derjenige, der das Bußsakrament spendet, was der alles eben sein soll, was an Erwartungen an ihn gestellt sind, also der gute Hirte, der dem verlorenen Schaf sozusagen nachgeht, der einfach Gespür hat, wenn einer im Beichtstuhl kommt, sich vielleicht schwer tut, dass er dem dann auch hilft, dass er dem ein gutes Wort sagt, ein ermunterndes Wort, dass er die Wunden verbindet, also Menschen, die unter schweren Dingen zu leiden haben, die sich hier öffnen und ihre Fehler bekennen und sagen, dass sie tief gefallen sind, dass er einfach da das rechte Wort findet und dann natürlich, dass er sie liebevoll aufnimmt und ihnen Mut macht und ihnen sagt, dass der Herr ihnen seine Gnade und seine Liebe schenkt. Und er soll auch sein ein Richter. Das ist natürlich etwas, wo vielleicht manchmal in der Vergangenheit etwas zu stark betont worden ist, dass er ein Richter ist, der also dann auch wirklich die Dinge beim Namen nennt, die manche Sünden einfach aussagt. Also da müssen sie ganz schwer daran arbeiten, dass sie da umkehren. Das ist, haben manche Leute dann vielleicht auch als zu hart aufgefasst. Da muss man also immer das rechte Wort auffinden. Und es ist einem nicht immer gegeben. Es gibt ja Veröffentlichungen, zum Beispiel denke ich an eine Untersuchung, die in der Erzdiözese Wien gemacht worden ist mit Beichtzusprüchen. Da wurde also ein Ausschreiben gemacht, wo Leute sich dann melden konnten, was sie in der Heiligen Beichte so erfahren haben. Und das ist dann schon etwas bedrückend, wie manche sich dann auch sehr negativ über Beichtväter äußern. Und der Beichtvater hat natürlich keine Chance, dass er sich dazu äußert. Das ist nämlich die andere Seite. Zum einen hat man natürlich nicht alle Beichtbekenntnisse gegenwärtig und man könnte sich auch nicht verteidigen, weil der Priester ist ja an das Beichtgeheimnis gebunden. Er kann also nicht mit einer Silbe darauf eingehen, kann sich überhaupt nicht verteidigen. Und da werden manchmal schon sehr, sehr harte Urteile gefällt. Also ich war überrascht, als ich das gelesen habe, was da alles so gesagt wird, ob das alles so wahr ist. Also habe ich manchmal ein bisschen meine Zweifel.
Das ist ja auch ein recht hoher Anspruch, den dieser Abschnitt an den Priester stellt. Sie haben jetzt schon eine langjährige Erfahrung. Inwieweit kann der Priester das denn überhaupt erfüllen?
Ja, man bleibt immer hinter dem zurück, sie können ja in keinen Nein schauen. Und das ist ja etwas, also die Gabe der Herzenskenntnis haben ja nur die Heiligen. Und so ein normaler Pfarrer wie unser einer, der hat die ja nicht und der kann also nur, soweit es ihm eben gegeben ist, und immer wieder auf die Gnade Gottes auch vertrauen und den Heiligen Geist bitten, dass er ihm das rechte Wort zur rechten Zeit gibt. Manchmal wäre auch ein strenges Wort wichtig und richtig und angebracht, aber das im Einzelnen jetzt immer zu wissen, wie man das anpackt, das ist nicht so einfach.
Einen kleinen Trost für die Priester hält der nächste Abschnitt bereit. Der Beichtvater ist nicht Herr, sondern Diener der Vergebung Gottes. Der Diener dieses Sakraments soll sich mit der Absicht und der Liebe Christi vereinen. Er muss zuverlässig wissen, wie ein Christ zu leben hat, in menschlichen Dingen Erfahrung haben und den, der gefallen ist, achten und sich ihm gegenüber feinfühlig verhalten. Er muss die Wahrheit lieben, sich an das Lehramt der Kirche halten und den Pönitenten geduldig der Heilung und vollen Reife entgegenführen. Er soll für ihn beten und Buße tun und ihn der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen.
Ja, er muss zuverlässig wissen, wie ein Christ zu leben hat, in menschlichen Dingen Erfahrung haben. Ja, das sollte er. Und vor allen Dingen sollte er den, der da seine Sünden bekennt, achten, sich ihm gegenüber feinfühlig verhalten, also das Gespür haben für den anderen, dass man also nicht über einen herfällt und ihn sozusagen zur Schnecke macht wegen irgendwelcher Versagen, wo man erst klären müsste, warum, wieso, weshalb. Ich meine zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich war mehrfach am Sonntag nicht in der Kirche und derjenige sagt dann nicht dazu, dass er unter irgendwelchen Gebrechen leidet, dass es ihm sehr leicht schlecht wird und was weiß ich alles, was sein könnte. Wenn dann der Priester sagt, also wissen Sie, wenn Sie halt also so schlampig sind mit dem Kirchgehen und ihn dann richtig halt aufrichten will und bedeutend, wie bedeutend die Heilige Messe ist, dann ist das alles recht und gut, aber er weiß um die Situation zu wenig Bescheid. Und das ist ja manchmal das, was uns als Beichtvätern auch abgeht, dass derjenige, der jetzt da beichtet, dann vielleicht auch gar nicht so aus sich herausgeht. Da wird der Beichtgespräch natürlich, wäre da manchmal sehr viel besser, aber das will der Einzelne dann vielleicht auch nicht so. Also das ist ein schwieriges Feld. Er muss die Wahrheit leben, sich am Lehramt der Kirche, an das Lehramt der Kirche. Also man kann nicht einfach sagen, wenn jetzt sagen wir ein wiederverheiratet Geschiedener kommt und wissen Sie, da ist jetzt auch wieder so. Manche sagen das gar nicht, dass sie in einer ungültigen Ehe leben und die bekennen ihre Sünden, die sie sonst haben und verschweigen das völlig. Und dann gibt der Priester die Losprechung und die gehen am nächsten Sonntag zur Heiligen Kommunion und dann denkt man sich, ja, wie können die zur Heiligen Kommunion gehen, spricht sie vielleicht dann auch an. Dann sagt, ja, der Beichtvater hat gesagt, der hat nichts gesagt. Ja, wenn man ihm das nicht sagt, dann kann er ja nichts sagen. Also er muss das schon wissen. Also der Priester muss die Wahrheit lieben, sich an das Lehramt der Kirche halten. Wenn jetzt natürlich ein Priester sagen tät, sie können ohne weiteres zur Heiligen Kommunion gehen, dann hält er sich nicht an das Lehramt der Kirche. Ja, also es ist, man muss da schon immer die einzelnen Dinge sehen. Und vor allen Dingen muss man einfach immer mit großer Geduld dieses Sakrament spenden. Und zum anderen, da ist ja jetzt was gesagt, er soll für ihn beten. Er soll für ihn beten, der Beichtvater soll für diejenigen, die bei ihm beichten, auch beten und Buße tun. Das hat ja der Pfarrer von Ars also in einer extremen Weise getan. Buße getan für die, die bei ihm gebeichtet haben. Er ist nicht der einzige heiligmäßige Beichtvater, der große Werke der Buße auf sich genommen hat für die Beichten. Wir geben ja immer eine Buße auf, aber diese Buße ist natürlich ja geringfügig. Und da müsste sehr viel mehr dazukommen. Und heiligmäßige Beichtväter haben dann von sich aus dann eben Werke der Buße hinzugefügt. Ich muss gestehen, ich gehöre nicht zu diesen heiligmäßigen Beichtvätern.
Am Anfang dieses Abschnittes steht ja auch, der Beichtvater ist ein Diener der Vergebung Gottes. Das heißt, er ist eigentlich ein Kanal, durch den die Vergebung fließt.
Ja, freilich, er ist im Auftrag Gottes. Er handelt im Auftrag Gottes und Gott ist es, der die Sünden vergibt, nicht der Priester.
Wie ist das dann aber zu verstehen, dass Gott dem Priester die Vollmacht gibt? Wenn ich eine Vollmacht habe, dann kann ich sie auch selber tun.
Wenn der Priester die Vollmacht hat, dann ist es so, dass er im Auftrag Gottes handelt, also nicht aus sich selbst.
Der Spender des Bußsakramentes, heute das Thema in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb mit Dekan Ludwig Gschwind aus Urzberg-Mindelzell. Wir befinden uns auf der Seite 399 im Katechismus der katholischen Kirche, der Abschnitt 1467. Dieser Dienst, also der Dienst des Beichtvaters, ist überaus groß. Er erfordert Achtung und Behutsamkeit gegenüber dem Beichtenden. Daher erklärt die Kirche, dass jeder Priester, der Beichte hört, unter strengsten Strafen verpflichtet ist, über die Sünden, die seine Pönitenten ihm gebeichtet haben, absolutes Stillschweigen zu wahren. Er darf auch nicht auf die Kenntnisse Bezug nehmen, welche die Beichte ihm über das Leben der Pönitenten verschafft hat. Dieses Beichtgeheimnis, das keine Ausnahmen zulässt, heißt das sakramentale Siegel. Denn das, was der Pönitent dem Priester anvertraut hat, bleibt durch das Sakrament versiegelt.
Der Patron der Beichtväter, Johannes Nepomuk, er war ja Domherr in Prag, Beichtvater der Königin von Böhmen. Und der König von Böhmen, der wollte unbedingt wissen, was seine Frau beichtet. Er hatte ein gewisses Misstrauen gegen sie, weil er selber ja kein besonders gutes Leben geführt hat. Da wird man umso misstrauischer. Und jetzt wollte er wissen, was seine Frau beichtet. Und Johannes Nepomuk hat sich geweigert, da etwas zu sagen. Daraufhin wurde er grausamen Foltern unterworfen. Schließlich hat man ihm sogar die Zunge herausgerissen. Also zunächst hat man ihn mit Fackeln gebrannt. König selber hat sich unter die Folterknechte gemischt und dann hat man ihm die Zunge sogar herausgerissen und dann hat man ihn in die Moldau geworfen. Und die Überlieferung sagt dann, es seien dann 3 Sterne über seinem Leichnam erschienen. Die Leute haben das gesehen, haben den Leichnam herausgeholt. Diese 3 Sterne, die gehören immer zum heiligen Johannes Nepomuk. 3 Sterne, das sind fünf Sterne. Diese fünf Sterne sind die fünf Buchstaben Takui, ich habe geschwiegen. Den heiligen Johannes Nepomuk, den finden wir ja auf vielen Brücken, in vielen Kirchen dargestellt. Er war auch Patron des Hauses Habsburg. Also Johannes Nepomuk, das ist einer, der ein Zeuge ist für die Bewahrung des Beichtgeheimnisses. Aber man könnte da viele Beichtväter anführen, die geschwiegen haben, die nichts ausgesagt haben. Wir denken zum Beispiel auch an die Zeit des Dritten Reiches. Der Kaplan Wehrle zum Beispiel, der das Martyrium erlitten hat, ein Kaplan, der in München tätig war, er hat einem Beichtkind, das angefragt hat, Leon Roth, hat dort angefragt bei ihm, wie das ist mit dem Tyrannenmord. Und wo der Kaplan ihm dann Auskunft gegeben hat, und Leon Roth war dann mitbeteiligt mit dem 20. Juli 1944, wurde dann verhaftet und hat dann gesagt, in den Verhören, die ja sehr brutal waren, dass der Kaplan Wehrle ihm da auch sozusagen eine Richtschnur gegeben hat, dass man das tun darf. Der Kaplan Wehrle konnte natürlich nichts aus der Beichte aussagen. Er ist dann auch ein Opfer geworden des Dritten Reiches, des Naziregimes. Und so könnte man viele Fälle anführen. Es ist in Frankreich schon mal ein ganz dramatischer Fall geschehen von einem Priester, der ein Opfer des Beichtgeheimnisses wurde. Da hat der Mesner eine Frau umgebracht und hat dabei den Anzug des Pfarrers angezogen und aus der Schublade der Küche des Pfarrers das Messer geholt, hat die Frau da umgebracht und dann ging er zum Pfarrer zum Beichten. Der Pfarrer konnte nichts sagen. Der Pfarrer wurde zum Tod verurteilt. Er wurde dann vom französischen Präsidenten begnadigt, kam auf eine Strafinsel und erst auf dem Sterbebett hat der Mesner bekannt, dass er die Frau umgebracht hat. Also da gibt es ganz dramatische Fälle vom Beichtgeheimnis, wo Priester wirklich bis zum Äußersten dieses Beichtgeheimnis gewahrt haben. Also ein Priester darf keine Silbe sagen. Also ich kann zum Beispiel nicht zu einer Mutter sagen, geben Sie auf Ihren Geldbeutel ein bisschen Obacht, Ihre Tochter, die ist gebetzt. Kann ich nicht sagen. Oder wenn mir einer den Opferstock aufbricht und kommt zu mir zum Beichten und sagt, ich habe den Opferstock aufgebrochen, dann kann ich nicht nachher zur Polizei gehen und sagen, sieh, jetzt haben wir den.
Aber demjenigen dürfen Sie schon was sagen, ordentlich.
Ja, freilich, dem wollen wir schon was sagen.
Gut.
Also das muss man da mit großer Feinfühligkeit, haben wir gerade gelesen, sagen. Aber da muss man das dann schon mit Nachdruck sagen.
Ja. Aber also, ansonsten eine sehr ernste Sache, dieses Beichtgeheimnis.
Ja, das ist eine sehr ernste Sache. Und ich denke mir manchmal auch, man sagt ja auch, dass diejenigen, wenn ich jetzt zum Beispiel recht nah am Beichtstuhl stehe und es beichtet einer, der zum Beispiel schwerhörig ist, dann kann ich nachher nicht in der ganzen Pfarrei als derjenige, der als Nächster dann zum Beichten kommt, umeinander schreien, also der nimmt es mit seiner Ehe nicht so genau. Ja? Also da muss man dann schon auch die Diskretion wahren, dass derjenige, der was hört, dass der aus den Mund hält. Es ist eigentlich auch nicht statthaft, dass man aus der Beichte dann mit dem, was man gehört hat, was der Priester ihm zugesagt hat, dass man mit dem hausieren geht.
Das heißt, auch der Beichtende sollte sich da ein bisschen ans Beichtgeheimnis halten.
Ja.
Es hat uns jetzt Frau Stecker erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Hat der Kahn geschwingt?
Ja, grüß Gott.
Ich möchte gern was zur Beichte sagen und auch fragen. Ich bin katholisch und war immer katholisch und bin aber von der Kirche weg. Und als ich zu Jesus gefunden habe, war ich auf der evangelischen Seite und habe da auch meine Sünden vor Jesus bekannt und wenn ich musste, auch vor dem anderen und habe dann meinen Frieden gehabt. Dann hat mich Gott wieder zurück in die katholische Kirche geführt und bin jetzt dankbar, dass ich katholisch bin, aber ich beichte immer noch, wenn ich jetzt, also sind es natürlich dann kleine Sünden, vor Jesus direkt und habe meinen Frieden und gehe beichten aus Gehorsam zu Ostern und zu Weihnachten, aber ich habe nicht von mir aus das Bedürfnis, zu zur Beichte zu gehen. Also es muss da ein Geheimnis geben, dass die Evangelischen ihre Sünden vor Jesus so bekennen können, weil ich darf im Frieden leben. Auf der einen Seite bin ich auch ein bisschen traurig, aber es zieht mich jetzt nicht zur Beichte, wenn ich es vor Jesus gleich bekennen kann.
Ja, Dekan, also was gibt's dazu zu sagen?
Ja, es ist, wie soll ich sagen, also das Gefühl ist natürlich schon eine sehr wichtige Sache, aber wir müssen auf der anderen Seite auch sehen, dass so oft wir das Sakrament der Buße empfangen, dass wir da nicht nur die Vergebung unserer Sünden erlangen, sondern auch immer die besondere helfende Gnade. Also etwas, was uns noch mehr stärkt zum Guten hin. Und das meine ich, dass die häufige Beichte, wenn sie in rechter Weise geschieht, schenkt uns also eine Fülle von Gnaden. Ja. Und die sollte man eben nicht so ganz außer Acht lassen.
Ja, darf ich dazu sagen, dass das mich ja auch auf der einen Seite traurig macht, aber ich gehe mit Jesus und er führt mich. Und wenn ich doch da jetzt das nicht verspüre, da bin ich dann innerlich in der Zwickmühle. Ja, und dann kann ich jetzt nur auf Jesus, und ich bete auch drum, dass ich doch zur Beichte, dass er mich hinzieht zur Beichte. Aber ich kann doch das jetzt nicht, ich will jetzt nicht spielen sagen, aber ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Ich kann das jetzt nur so leben und darf das vor Jesus bekennen und ich habe meinen Frieden und die Gnade oder die Stärkung, die ich dann vielleicht durch, das kann ich mir nicht erkaufen.
Ja, ich meine, das, wissen Sie, es ist ja keine gefühlsmäßige Geschichte.
Nein, das ist auf keinen Fall. Das ist mir schon klar.
Aber wissen Sie, da müssen wir immer wieder auf die Heiligen hinschauen. Ja. Wie war das bei denen? Hm. Wenn ich zum Beispiel dran denke, die heilige Teresa von Avila, die schreibt ja von sich, dass sie viele Jahre das Sakrament der Buße, die heilige Beichte, empfangen habe, ohne je etwas zu spüren. Mhm. Also wir sind manchmal ein bisschen in der Gefahr, dass wir das Gefühl zu sehr bedenken.
Ja, das weiß ich schon, dass das eine Gefahr ist. Und ich möchte das jetzt nicht als Gefühl nehmen, ich möchte das als Führung nehmen.
Ja. Aber wie gesagt, die Kirche lädt dazu ein, sie zwingt ja keinen.
Nein.
Sie lädt ein und ich meine, wir sollten daran denken, dass es eben, wenn wir gerade jetzt wieder die Heiligen anschauen, dass die aufgrund dieses Sakramentes doch einen Höhenweg geführt worden sind. Mhm.
Ja, deswegen bin ich ja auch auf der einen Seite traurig. Also ich möchte eingeladen werden, aber jetzt nicht von Gefühls wegen, sondern also hingezogen werden. Aber vielleicht kriege ich es auch noch geschenkt.
Ja.
Aber ich bin dankbar, dass es so ist.
Gut.
Vielen Dank für Ihren Vortrag.
Ja, bitte.
Wiederhören.
Danke, Frau Strecker, auch für Ihre Frage. Es ist sicher auch eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Als nächstes hat uns Herr Schröttke erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Danke für den Vortrag jetzt. Ich habe eine Frage schon quasi beantwortet bekommen, und zwar was das Beichtgeheimnis angeht, des Beichtenden und der das Beichte entgegennimmt. Da hatte ich eine Frage, das haben Sie ja schon erläutert. Das andere war, ich wollte jetzt mal kurz mit einschieben, weil die Frau da sprach, dass sie eingeladen werden möchte oder dass ich die Empfindung danach hat, wollte ich ein eigenes Zeugnis geben, spontan. Und zwar, ich habe jahrelang immer wieder Probleme gehabt mit meinem Zorn und dem, wo ich das Gefühl habe, ungerecht behandelt zu werden, und habe es dann auch als Ausrede genommen, in die eigenen Fehler zu entschuldigen. Und dann, wenn ich gesehen habe, dass ich das verkehrt gemacht habe, ist es am Ende tatsächlich dann irgendwann auch Gewohnheit gewesen, Gewohnheitssünden, in die man ja immer wieder hineinfällt. Nur die eben zu entschuldigen vor Gott, es tut mir leid, das ist zu schwach. Ich glaube, ich habe da nie einen Trost wirklich gehabt. Ich wusste nur, dass ich nie weg, also vom Glauben war. Und da hat mir immer geholfen, die Lehre auch, dass das Sakrament an dem Amt gebunden ist. Und dass deswegen gerade die Gnade wirkt in der Vergebung der zeitlichen und der ewigen Schuld, je nachdem, nach dem Maße, sag mal, den man sich selber dann auch mit eingibt. Das wollte ich noch mit dazugeben. Also da von der Beichte jetzt abzulassen und zu sagen, ich habe das im Reinen, das ist nicht sehr tröstlich. Da weiß ich nur, dass ich was verkehrt gemacht habe. Aber deswegen ist es noch nicht gut geschehen und schon gar nicht im Angesicht der Ewigkeit.
Ja, das
das
ist ein,
wollte ich mit reinbringen.
Ja, das ist ein guter Hinweis, vor allem, wenn ich das kurz einwerfen darf, eben auch über die Macht der Beichte. Das ist ja nicht nur, ist, dass wir jetzt unser Herz ausschütten, sondern dass die Beichte, die wir empfangen, dieses Sakrament ja auch eine Macht hat, die solche Gewohnheiten ja durchbrechen kann.
Ja, und ich bin froh, dass es eben an dem Amt gebunden ist, sag ich mal, und dass es dies auch gibt. Wenn es nur emotional wäre, dann wären wir mal Heilige, mal Sünder, je nachdem, wo wir gerade Lust zu haben, aber wir würden uns nicht wirklich weiterentwickeln. Das ist, was ich dann dabei denke. Mir ist da eingefallen, wo mal jemand sagte, der Teufel ist zwar nicht allmächtig, aber unheimlich fleißig, er wird uns immer wieder verwirren suchen, eben immer unter dem Gewand der Ehrbarkeit. Das muss man dabei ja sehen, so wie beim ersten Sündenfall. Er kam ja mitleidig und verheißungsvoll an.
Ja.
Und das Zweite eben hat mir gestern jemand gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, einen Weg zu wählen, wird er immer versuchen, uns den Nebenweg, den leichteren oder eben den einfacheren anbieten. Und da müssen wir halt selber herausfinden, was für uns das Bessere ist. So, und jetzt wollte ich eigentlich zu der Frage kommen, die ich hatte.
Ja, bitte.
Mir hat ein Geistlicher, habe ich mal vor ein paar Jahren mitgekriegt, in einer Dorfkirche, hat dann die Leute zur Eucharistie eingeladen und da gemerkt hat, dass da auch ein paar etwas religiös strengere bei waren, hat er dann nachher gesagt, wer dann das Gefühl hat, dass er da nicht so richtig, also so stande ist, das zu empfangen, der möge dann heute Abend im Abendgebet nochmal in sich gehen und das vor dem Herrn bereuen und dann wäre das auch gut. Das ist das eine, da wollte ich gerne mal eine Stellungnahme zu hören. Das andere ist, es heißt ja, das Amt, die Gnade wirkt unabhängig von der Würdigkeit des Priesters. Da sind zwei Fragen. Wie ist es, wenn ein Priester in einer unerlaubten Beziehung lebt? Wie ist die Wirkungsweise der Beichte? Und inwiefern ist er dann selber eigentlich befähigt oder erlaubt, Eucharistie zu halten, wenn also ein gescheiteter, wiederverheirateter doch von der Kommunion sich fernhalten sollte.
Okay, machen wir erstmal diese zwei Fragen, dann können Sie gleich noch nachschieben.
Ich lege jetzt auf und höre dann so zu, weil
okay, alles
da wollen
klar.
Wir keine Diskussion drum machen.
Danke, Herr Schwertke.
Danke.
Auf Wiederhören. Also, Herr ja. Dekan, zunächst einmal eine Stellungnahme zu dem Vorfall, den der Herr Schwertke gerade geschildert hat.
Ja, also der Priester absolviert in jedem Fall gültig. Also er kann mit schwersten Sünden beladen sein, er absolviert gültig und er zelebriert gültig. Aber er lädt natürlich selber für sich Schuld auf sich. Das ist die andere Seite. Also der Penitent, der ist nicht der Leidtragende, sondern der Leidtragende ist eigentlich er selber. Ja? Also der Priester, wenn er einem die Lossprechung zuspricht, dann kann er also in schwersten Sünden sein. Aber trotzdem ist es gültig.
Mhm.
Passiert die Vergebung.
Also da unterscheidet man sozusagen auch zwischen Amt und Person.
Ja, und das war ja schon in der frühen Kirche eine Frage, die die Gläubigen sehr stark beschäftigt hat, zum Beispiel Priester, die vom Glauben abgefallen waren. Das hat es ja auch gegeben. Wir reden bloß immer von den heiligen Märtyrern, aber es hat natürlich in den ersten Jahrhunderten auch immer Glaubensabfall gegeben. Es hat Priester gegeben und Gläubige natürlich genauso, aber Priester auch, die schwach geworden sind. Und da war es dann die Frage, wie schaut es aus, wenn die wieder zurückkehren nachher und können die dann die Vergebung sprechen? Da gibt es ja einen interessanten Film, der nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist in Frankreich, der dieses Thema aufgreift, wo ein Priester vom Glauben abgefallen ist und der dann dabei ist, wie ein Kamerad stirbt. Also das Ganze spielt sich meines Wissens in Algerien ab. Und da stirbt einer also, liegt im Sterben und möchte beichten. Und er sagt, du bist doch Priester und du musst mir vergeben. Und du musst jetzt mir die Vergebung zusprechen. Und da spricht er ihm Ego te absolvo, ja, der bekennt da seine Sünden und Ego te absolvo, ich spreche dich los von deinen Sünden. In diesem Augenblick, weil Priester ist man für immer, auch wenn jetzt einer vom Glauben abgefallen wäre, auch wenn er exkommuniziert ist, da ist er sogar verpflichtet, wenn einer in der Todesstunde ihn braucht, dass er da handelt.
Also diese Frage von Herrn Schröckle ziemlich klar beantwortet. Die Sünden des Priestermenschen besudeln das Amt des Priesters niemals. Jetzt vielleicht noch die andere Frage vom Herrn Schröttger. Er hat ja diese Gemeinde geschildert, in denen der Pfarrer gesagt hat, ja, empfangt ruhig die Kommunion heute Abend beim Abendgebet, könnt ihr ja immer noch um Vergebung bitten. Was ist davon zu halten?
Ja, also da kann man dem Pfarrer nicht zustimmen. Da hat er nicht gut gehandelt. Das ist also, man muss den Leuten schon auch klaren Wein einschenken und dann nicht die Dinge überspielen. Und wissen's, da kommt man natürlich gut an bei den Leuten, sagt man, ah, das ist einer, der hat Verständnis. Ich kann mich erinnern an einen Geistlichen, der zur Aushilfe in einem Ort war und hat dann, es war in der Karwoche, hat dann am Gründonnerstag gesagt, heute dürft ihr alle zur Heiligen Kommunion kommen. Ich lade euch alle ein und keiner soll sich ausschließen. Ja, das kann ich doch nicht sagen. Ich kann doch keinem ins Herz schauen. Ich weiß ja gar nicht, ob die beim Beichten waren. Ich weiß ja gar nicht, was bei denen alles los ist. Diese Nötigung förmlich, die Heilige Kommunion zu empfangen, wie sie auch da und dort passiert, wo einer dumm angeschaut wird, wenn er nicht zur Heiligen Kommunion geht, wo man also massenweise geht und die Leute dazu drängt, halte ich nicht für richtig. Halte ich nicht für richtig, weil man muss dem Einzelnen schau die Freiheit wohl lassen und auch einfach das Bewusstsein, dass man wahrscheinlich nicht immer disponiert ist, nicht immer gehen kann.
Eine Hörerin hat vorhin noch angerufen und gefragt, in ihrer Gemeinde ist es der Fall, dass der Pfarrer regelrecht ja die Beichte boykottiert. Der macht keine Beichte zur Kommunion, keine Beichte zur Firmung, keine Beichte zu Ostern. Das ist einfach so allgemein gültig, dass alle Leute auch zur Kommunion gehen, wie Sie es gerade gesagt haben. Und der Pfarrer macht einfach nichts in Hinsicht auf die Beichte. Was kann die Frau tun?
Ja, der Pfarrer trägt natürlich eine ganz, ganz schwere Verantwortung, die er da auf sich lädt. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, dass einer da so umgeht mit diesem Sakrament und das eigentlich verweigert. Das geht gar nicht. Und ich meine, da müsste es dem Dekan natürlich sagen. Das müsste also der Dekan ist ja der nächste Vorgesetzte des Pfarrers, dass sie den darauf aufmerksam macht und sagt, sie was, wie ist denn das eigentlich? Geht das? Darf der das? Es ist natürlich heute schon so, dass wenn es tatsächlich so einen Priester gibt, der also natürlich nicht so handelt, wie man das eigentlich von einem Priester erwartet, dass heute schon auch die Möglichkeit gibt, dass man also woanders hingeht, dass auch die Eltern ihre Kinder selber vorbereiten auf das Bußsakrament. Ich denke dran, die Mutter von Don Bosco, die hat ihren Bub selber vorbereitet auf die heilige Beichte und ist dann zum ersten Mal mit ihm zum Beichten gegangen. Ich habe das, glaube ich, in meinem Buch über die Sakramente habe ich das beschrieben, wo die Mutter des Don Bosco mit ihrem Bub zum ersten Mal zum Beichten geht. Das ist natürlich ein Beispiel, wenn die Mutter ihrem Kind das beibringt, wie sollst du beichten, und dann selber zuerst zum Beichten geht und dann geht das Kind. Das ist natürlich beste Vorbereitung. Und ich meine da, wenn der Pfarrer sich so verweigert in der Vorbereitung, dann muss man halt selber als Eltern, als Großeltern handeln.
Also selbst ist die Frau in dieser Hinsicht einfach das eigene Kind in eine Pfarrei dann bringen, wo es eben dieses Sakrament empfangen kann. Und in anderer Hinsicht kann man sich ja eben bei den Vorgesetzten, an die vorgesetzten Stellen wenden. Der Pfarrer hat die Pflicht, das zu tun.
Ja, er ist verpflichtet. Es ist eigens gesagt, dass vor dem Empfang der ersten Heiligen Kommunion die Kinder alle zum Bußsakrament geführt werden sollen. Es geschieht in sehr verschiedener Weise, das muss man auch sagen. Also da gibt es gegenwärtig ein Riesendurcheinander. Ich habe ja schon vor Jahren dafür plädiert, dass man wieder darauf zurückgeht, dass man in der dritten Klasse die Beichtvorbereitung macht, das ausgiebig macht, es wirklich vertieft und dann in der vierten Klasse wiederum sehr viel ausführlicher die Vorbereitung auf die erste Heilige Kommunion. Und es ist halt immer so, dass der Mensch besser dran ist, wenn er eine intensive Vorbereitung hat, als wenn er sozusagen dann schon am Ziel ist und dann nachher bereitet man das noch intensiver vor. Man kann es nicht intensiver vorbereiten, man muss danach bereiten. Natürlich kann man die Dinge immer wieder neu vertiefen und in späteren Jahrgängen das vertiefen, aber es geschieht halt häufig überhaupt nicht. Da ist dann wieder die Stofffülle da für den Religionslehrer und dies und jenes und dann passiert es nicht, dass eine Vertiefung gerade des sakramentalen Lebens erfolgt. Und wir leiden heute doch sehr darunter, dass das Bewusstsein, was Sakramente, was Heilige Messe anlangt, stark im Schwinden begriffen ist.
Dekan Gschwind, ich danke Ihnen recht herzlich für diese Ausführungen. Das war die Katechismus-Sendung. Heute das Thema der Spender des Bußsakramentes. Darf ich Sie, Dekan Gschwind, nun zum Schluss dieser Sendung noch um die Spendung des Segens bitten?
Ja, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe allezeit bei euch.
Amen.